Das Thema ist Glaube kontra Angst und Sorge. Gibt es jemand hier unter Ihnen, unter euch, der keine Sorgen hat? Zeigen. Naja, das habe ich auch erwartet. Sorgen hat jeder. Da macht sich jeder Sorgen. Jeder weiß, was das ist, und sogar Kinder machen sich Sorgen. Und bei Kindern, je kleiner sie sind, umso mehr sind Sorgen, Ängste natürlich mehr emotional, weniger gedanklich. Bei unseren Erwachsenen, da spielt sich das ja immer noch sehr viel mehr im Kopf mit den Gedanken ab. Aber Kinder haben auch Sorgen. Und für Kinder habe ich eine ganz interessante, so eine niedliche, kuschelige Sorgenbewältigungsstrategie entdeckt. Ich habe die mitgebracht. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gesehen hat, ob das jemand kennt. Das ist ein Sorgenfresser. Ein Sorgenfresser. Das Wichtigste an diesem Stofftier, das ist der Mund. Den kann man nämlich aufziehen. Und der hat einen großen Mund. Und dann schreibt man seine Sorgen auf einen Zettel. Also die Kinder können das entweder malen, wenn sie noch nicht schreiben können. Oder Mama und Papa schreiben das dann hier drauf. Die Sorgen oder die Ängste der Kinder, das kommt in den Mund rein. Dann macht man das wieder zu. Und schwupps, hat er die Sorgen aufgefressen. Der frisst die Sorgen einfach auf. Ich habe einen interessanten Kommentar gefunden. Eine junge Frau, die das bei Amazon gekauft hat, die schreibt so als Kommentar: Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Sorgenfresser. Der ist so klein und süß und kuschelig. Der hilft mir immer so sehr, mir keine Gedanken über meine Sorgen zu machen. Man schreibt es auf einen Zettel, ab in den Mund, zipp, den Mund zu, und schon geht es einem besser. Also einen besseren Kuschelstofftierpartner kann man sich gar nicht vorstellen, meint diese Frau. Und das ist etwas, was wirkt tatsächlich. Diese Bewältigungsstrategie funktioniert. Aber hier kommt so ein bisschen mein Beruf zum Vorschein. Ich bin ja Psychotherapeut und psychologischer Psychotherapeut, und im Grunde ist ja so ein Sorgenfresser ein Placebo. Und Sie wissen auch, was ein Placebo ist. Ne? Das sind die Tabletten oder die Tropfen, die nur Zucker oder sonst irgendwas enthalten, aber keinen echten Wirkstoff. Und trotzdem lindern die Beschwerden. Die helfen. Und das hilft auch. Und das ist ein psychologischer Wirkmechanismus. Und wenn man nun mit Kindern die Sorgen auf den Zettel schreibt und in den Mund steckt, den Reißverschluss zumacht, dann hat das tatsächlich eine entlastende Wirkung. Und mich interessiert das natürlich, was ist denn da so genau das, was dann wirkt auf der psychologischen Ebene? Wenn man sich Sorgen macht, und das kennen wir ja, dann kreisen die Sorgen, ne? Und eine entlastende Wirkung, die hier mit diesem Tierchen zusammenhängt, ist, etwas aufzuschreiben. Wenn man Sorgen mal zu Papier bringt, dann gibt man sie gewissermaßen schon mal ab und man distanziert sich von diesen Gedanken. Das hilft. Oder auch so dieser Kreislauf von Gedanken wird durchbrochen, indem man es aufschreibt. Das macht man ja dann. Und das allein, dieses Aufschreiben, hat eine emotional entlastende Wirkung. Und dass die Gedanken normalerweise im Kopf kreisen, hat ja auch einen speziellen Grund. Wir suchen ja nach Lösungen für Probleme. Und nach Lösungen suchen ist ja auch gut. Und dafür haben wir ja auch unseren Kopf, um nachzudenken, dass man Lösungen hat. Aber wenn man sich Sorgen macht, dann sind das oft Situationen, in denen man eigentlich noch nicht eine Lösung finden kann, weil es einfach noch keine gibt, weil man etwas nicht im Griff hat und noch nicht die Übersicht hat. Da ist man einer Bedrohung ausgeliefert und der fühlt man sich ohnmächtig oder hilflos gegenüber. Also ich habe mir mal so vorgestellt, als Beispiel, wenn jemand so Mitte 30 ist, im vollen Saft seiner geistigen und körperlichen Kräfte, und der erfährt, dass sein Arbeitsplatz in Gefahr ist. Und wenn der dann noch in einer Gegend lebt, in dem es jede Menge Arbeitsstellen in seinem Beruf gibt, dann wird er erstens doch recht zuversichtlich sein und sich sagen, okay, es gibt genügend andere, das Problem, da gibt es Lösungen. Und er wird auch vielleicht genügend Selbstvertrauen haben, bin gut ausgebildet, ich schaffe das schon. Er wird sich wenig Sorgen machen. So, er wird vielleicht wirklich die Lösungen finden und konkrete Schritte tun, aber anders ist es, wenn man, was weiß ich, Ende 50 ist, gesundheitlich angeschlagen und bei einer drohenden Kündigung ist alles unsicher. Und dann sind die typischen Fragen, wie soll das denn nur gehen? Was soll denn werden? Wie wird das sein? Kann ich denn dann überhaupt damit fertig werden? Und je nach Typ sind diese Fragen dann mehr oder weniger hoffnungslos bis katastrophal gefärbt. Auf jeden Fall belastet das. Allerdings, wenn man sich so Sorgen anguckt, die haben auch eine positive Seite. Wissen Sie, was die positive Seiten von Sorgen sind? Die geben einem zu verstehen, was einem wirklich wichtig ist. Ich mache mir nur um etwas Sorgen, was mir etwas wert ist. Niemand macht sich Sorgen um etwas, was ihm egal ist. Aber wenn etwas bedroht ist, was wertvoll ist, die Gesundheit zum Beispiel, die berufliche Entwicklung der Kinder, die Zukunft von kranken Eltern, die Entwicklung einer belasteten Ehe, die Anerkennung oder Wertschätzung von Kollegen, wenn da etwas bedroht ist, dann löst das Angst und Unsicherheit aus und die Sorge als die kleine Schwester der Angst, so nenne ich sie immer, die kommt dann. Wir haben etwas nicht unter Kontrolle, nicht im Griff, was uns wertvoll ist, was uns bedroht und dann haben wir den Überblick nicht und wenn wir etwas nicht im Griff haben, dann kommen Sorgen und das, was wir am wenigsten im Griff haben, das ist die Zukunft. Und die meisten Sorgengedanken, die drehen sich ja um die Zukunft. Wie soll das denn werden? Was soll denn kommen? Hoffentlich passiert das nicht. Wie soll das gehen? Und wenn eine Bedrohung da ist, jetzt werde ich mal so ein bisschen hirntechnisch, ne? Wenn eine Bedrohung da ist, dann wird das limbische System angeklickt. Da spielen sich die Emotionen ab. Das ist das Limbi. Und man kriegt Angst, wenn eine Bedrohung da ist und dann reagiert das limbische System, hallo, Angst, man spürt es vielleicht gar nicht, ich erlebe das oft von Leuten, die gar nicht so viel Angst erleben, aber so einfach Unruhe und Beklemmung oder Anspannung. Die merken, die würden das nicht mit Angst sagen, aber Unruhe, Beklemmung, Anspannung. Das ist das Limbi. Und dann sagt das Limbi, hallo Großhirn, jetzt mach, sorg für Lösungen, da ist eine Gefahr, sorg für Lösungen, da ist eine Gefahr. Das heißt, die Gefühle, die sind die Energie, mit der das Schwungrad der Gedanken dann angetrieben wird. Und dann machen wir uns Gedanken. Aber weil wir es nicht im Griff haben und weil es wirklich noch nicht Lösungen gibt, drehen die sich halt nur im Kreis. Und ständig sagt das Limbi, mach dir Gedanken, da ist eine Gefahr. Und dann macht man sich Gedanken. Und dann ist dieser typische Sorgenkreisel da, angetrieben von dem verunsicherten Gefühl, der dann, also die Sorgen, die eigentlich in Gedanken sich wiederfinden, die sind eigentlich, da muss man auch gucken, das ist eigentlich ein Gefühl von Bedrohung, was da ist. Und wenn man sich im Kreis bewegt, kommt man nicht weiter. Und meistens wissen wir das ja auch, dass dieses Gedankenkreisen unsinnig ist. Ja, und dann kommen dann vielleicht noch wohlmeinende Menschen, die geben einem einen guten Rat. Jetzt hör doch auf mit dem Sorgen. Das bringt doch nichts. Das macht die Sache doch auch nicht besser. Das wird doch nur schlimmer. Dankeschön, das weiß ich auch. Ist es nicht so? Wissen wir ja auch. Mark Twain, der amerikanische Schriftsteller, Stichwort Tom Sawyer, der hat das mit dem Sorgenleiden ganz humorvoll auf den Punkt gebracht, so die erste Folie. Der hat das mal so formuliert, in meinem Leben habe ich unvorstellbar viele Katastrophen erlitten, durchlitten in seinen Gedanken. Die meisten davon sind nie eingetreten. So ist das mit den Sorgen. Das war das erste Wirkprinzip des Sorgenfressers. Also Abstand schaffen, distanzierende Wirkung durch der Gedanken durch Aufschreiben und das Weggeben. Es gibt noch einen zweiten Wirkfaktor für diesen Sorgenfresser. Das ist die vertrauensvolle Beziehung. Das ist zwar nur ein Plüschtier, aber in der lebendigen Fantasie von Kindern kriegt so ein Stofftier die Funktion eines lebendigen Gegenübers. Und vielleicht erinnern sich ja einige noch an die Geschichten von Astrid Lindgren mit der Lotta. Vielleicht selber in der Kindheit gelesen, den Kindern oder den Enkeln vorgelesen. Die kleine Lotta, das kleine vierjährige Mädchen, das hat ein rosa Schweinchen, auch rosa. Und dem erzählt es alle Sorgen. Besonders wenn es sich von anderen Familienmitgliedern nicht verstanden fühlt. Das schüttet sein Herz vor seinem Stofftier aus. Das ist für ihn ein Gegenüber. Und das beruhigt, das entlastet. Und das beruhigt vielleicht noch mehr als das Aufschreiben, weil das hat auch eine emotionale Wirkung, so eine Beziehung zu haben. Und wenn es auch nur eine Placebo-Beziehung ist. Naja, jeder Erwachsene weiß, und die größeren Kinder wissen es auch, ein Plüschtier kann keine Probleme lösen. Und wenn der Zettel mit den Sorgen im Reißverschlussmund weg ist, dann, oder wenn ich es als Erwachsene in ein Buch schreibe und das Buch dann in einen Schrank einschließe, dann hat das zwar eine entlastende psychische Wirkung, aber das Problem selber ist ja noch nicht gelöst. Ist ja gut, aber das Placebo wirkt auf der psychischen Ebene, das entlastet. Aber die Frage ist ja, gibt es einen echten Wirkstoff, der die zermürbende Sorgenkrankheit grundsätzlicher angehen kann? Ein Plüschtier kann nichts machen, es kann nicht eingreifen. Und ich glaube, ich bin ihm auch ziemlich egal. Der kümmert sich nicht um mich. Man bleibt in seiner Ohnmacht gegenüber den Problemen im Grunde doch allein. Ist da jemand, der sich wirklich um mich kümmert? Ist da jemand, dem ich wirklich wichtig bin? Wenn Jesus nun in der Bergpredigt, das ist so diese Grundsatzrede, die er vor einer Riesenmenge von Menschen gehalten hat, wenn er da auf das Thema Sorgen kommt, dann bietet er nicht nur ein Placebo an, sondern den echten Wirkstoff. Und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Er hat das, was er gesagt hat, in einer großen Öffentlichkeit gesagt. Und das muss man auch mal im Hinterkopf haben. Er sagt das zu Menschen, die mitten im Leben stehen und die genau wissen, wie hart das Leben sein kann. Und vor diesen Menschen sagt Jesus damals, das können wir mitlesen, deshalb sage ich, Jesus, euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo, das war ein sehr reicher, prächtiger König in Israel, in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie einer von ihnen. Und wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diesen Dingen geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen und dann wird euch das Übrige zugegeben werden. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Das ist der Wirkstoff, den Jesus anbietet. Das Vertrauen zu dem real existierenden Gott. Auch wenn ich keine Kontrolle habe, dann behält er es im Griff. Jesus sagt nichts über diesen gedanklich-emotionalen Umgang mit den Sorgengedanken. Er öffnet ganz einfach den Blick für den himmlischen Vater, für den allmächtigen Gott in der unsichtbaren Welt, der für seine Leute sorgt. Ihr habt einen fürsorglichen, handlungsfähigen Gott und der euch im Blick hat. Aber Jesus weiß auch, dass es mit dem Vertrauen für uns nicht so einfach ist. Wird sich euer himmlischer Vater nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Ihr Kleingläubigen, sagt er. Als ich das gelesen habe, bin ich froh. Ich bin froh darüber und finde es entlastend, dass Jesus hier das so ganz offen anspricht. Denn er weiß, wenn er das so sagt, dann meint er ja, ich weiß es. Ihr seid Menschen mit einem unvollkommenen, schwachen, zweifelnden oder auch suchenden Glauben. Und ich selbst weiß, dass damit Jesus meinen Glauben ganz realistisch beschreibt. Ich weiß, wie zerbrechlich der ist. Das Reden über Gottes Wort ist nochmal was anderes als die Bewährung im Alltag. Wenn konkrete Herausforderungen kommen, dann ist mein Glaube auch manchmal klein, zerbrechlich. Brauche ich manchmal sehr Ermutigung. Und ich bin sehr froh, dass Jesus das auch weiß. Und was macht Jesus, wenn er das so weiß, ihr Kleingläubigen? Das, was er immer macht. Er holt die Menschen dort ab, wo sie stehen, so ganz realistisch. Und dann lässt er sie nicht da stehen, sondern er führt sie weiter und er bleibt auch selbst dabei. Er zeigt einen Weg auf, wie Vertrauen wachsen kann. Also, wie macht er das? Zunächst mal, was wählt Jesus aus? Also er konzentriert sich in dem, was er da sagt, auf zwei ganz existenzielle Dinge. Nahrung und Kleidung. Beides ist unbedingt notwendig zum Leben. Alle anderen Dinge, die einem Sorgen machen können, die spart er aus. Die Sorgen um die Entwicklung von Kindern, Gesundheit von Eltern, die Sorge um eigene Gesundheit, Arbeitsplatz, Ausbildungsstelle, schaffe ich die nächste Prüfung, werde ich akzeptiert, werde ich angenommen. All diese Sorgen, die spricht er jetzt nicht an. Er konzentriert sich auf ganz existenzielle Dinge an dieser Stelle. Es gibt so vieles andere, was uns wirklich auch Sorgen macht, weil wir es eben nicht unter Kontrolle haben, weil es uns wichtig ist. Aber ich habe etwas entdeckt, nämlich an einer anderen Stelle im Neuen Testament. Da gibt es diese Generalvollmacht für alle anderen Sorgen. Also nicht nur um Kleidung und Essen. Dieser Blankoscheck, das findet man im ersten Brief des Petrus an eine Gemeinde. Und da gibt es eine Zusage, eine Verheißung, da heißt es, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle Sorgen. Da ist nicht so diese Beschränkung, in der Jesus jetzt spricht, sondern da ist diese Generalvollmacht. Alle Sorgen werft auf ihn. Alles, was wir nicht im Griff haben, alles, was uns ängstigt, alles, was uns umtreibt, werft auf ihn, sagt er. Und wenn Petrus hier von werfen spricht, dann, jetzt komme ich wieder so als Psychologe, dann entspricht das in etwa dem psychischen Vorgang des Abgebens von Sorgen. Werfen ist dann auch etwas, was man wahrscheinlich etwas kräftig machen muss, aber das ist das, wenn man so seine Sorgen im Tagebuch schreibt oder in einen Sorgenfresser wegschließt oder mit einer Freundin, mit einem Freund bespricht. Aber das Entscheidende ist doch nicht das Abgeben. Das werfen oder wie man immer das meint. Das, so entlastend das auch sein mag, das Entscheidende ist doch, ist da jemand, der das auffängt? Und genau darauf verweist Petrus und genau darauf konzentriert sich Jesus in der Bergpredigt. Da ist jemand, der meine Sorgen auffängt. Und zwar nicht nur mit wohlwollender Anteilnahme, sondern da ist jemand, der in jeder Situation, egal wie sie ist, auch noch was tun kann. Und wenn Jesus an dieser Stelle der Bergpredigt auf das Thema Sorgen kommt, dann zeigt er auch, wie gut er uns Menschen eigentlich kennt und wie gut er merkt, wie er weiß, wie wir ticken. Denn gerade hat er in seinem Thema, das er vorher angesprochen hat, Menschen davor gewarnt, ihr Vertrauen und ihre Hoffnung nicht auf Reichtum und Besitz, auf Geld zu setzen. Zusammengefasst, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, aber wie geht das in dieser Welt? Da ist doch Geld wichtig. Das braucht man nun mal, um Kleidung und Nahrung und alles Mögliche zu besorgen. Das ist doch das, was man zum Leben braucht. Geld macht nicht glücklich, aber beruhigt. Und Geld gibt ein Gefühl von Sicherheit. Und Geld ist ein Teil der materiellen Welt und die ist uns vertraut. Eine Realität, mit der wir mehr oder weniger gelernt haben, umzugehen. Und Gott, also Jesus stellt hier die unsichtbare Realität Gott dieser anderen Realität gegenüber. Und da fordert Jesus auf, loszulassen. Und wenn wir etwas loslassen, was uns Sicherheit gibt, dann entsteht ja zwangsläufig Unsicherheit. Und Unsicherheit bringt Sorgen hervor. Und deswegen, weil Jesus uns da kennt und weiß, und deswegen kommt er jetzt auf das Thema Sorgen und zeigt einen Weg auf, wie wir im Vertrauen auf die Realität des himmlischen Vaters wachsen können und wie diese Realität in unserem Bewusstsein verankert werden kann und Sorgen bewältigt werden können. Und wenn Jesus nun ausgerechnet auf die Vögel kommt, dann wählt er ein extrem zugespitztes Bild. Ich habe gerade heute Morgen ein wunderschönes Bild entdeckt. Du kannst mal so, ich fand das so herrlich. Ein kleiner Vogel im Winter, er hat ganz viel zu fressen drum. Der braucht ja nichts dafür zu tun. Also ich hätte eigentlich einen anderen Vergleich vorgeschlagen. Also ich hätte gesagt, schaut euch die Eichhörnchen an und die Bienen. Das sind Tiere, die legen Vorräte an. Also dieser Vogel, der legt keine Vorräte an. Der nimmt das, was er gerade vorfindet, und zwar jeden Tag neu. Sommer wie Winter, egal wann. Eichhörnchen und Bienen, die betreiben Daseinsvorsorge. Und ich fände, dieser Vergleich wäre ausgewogener. Das entspricht mehr so dem Denken in unserer westlichen Welt. Ja, und auch da käme Gott vor, ne? Denn Gott ist es schließlich, der etwas wachsen lässt und der die Tiere, Eichhörnchen und Bienen, befähigt durch die Instinkte, die er ihnen so mitgegeben hat, dass sie diese Produkte, die sie so finden, sammeln können und Daseinsvorsorge betreiben und durch ihre eigene Arbeit dann das Leben im Winter sichern. Also der sorgt nicht vor für den Winter, den Vogel. Aber Jesus hat nicht die Eichhörnchen und die Bienen gewählt, sondern die Vögel. Und er lenkt den Blick damit auf einen ganz anderen Sachverhalt. Er hebt noch einmal ganz besonders hervor, dass die Vögel nichts an eigener Arbeit leisten. Sie werden versorgt, ohne was selbst zu leisten. Sie leben quasi von der Kralle in den Schnabel oder von der Hand in den Mund. Hier geht es dann jetzt auch nicht um passive Versorgungsmentalität, also Schnabel auf und fütter mich, denn suchen müssen die Vögel ihre Nahrung ja auch. Aber sie finden sie. Sie brauchen nur das zu tun, was der Schöpfer ihnen mitgegeben hat in ihrem Instinkt, Nahrung suchen, ohne sich Gedanken zu machen, wie das dahin kommt und morgen noch etwas da ist. Und Jesus sagt auch nicht, macht es so wie die Vögel. Er sagt auch nicht oder werdet wie die Vögel. Ihm geht es um was ganz anderes. Ihm geht es um den Schöpfer, um das, wie der Schöpfer ist. Was er tut und wie er zu uns steht. Hier geht es Jesus um den Wert in den Augen unseres Gottes. Sein Gedankengang ist ja so dieser: Wenn Gott schon für Vögel sorgt, die selbst nichts Produktives leisten und die in euren Augen gar nicht so viel wert sind, vertraut doch, dass ihr in den Augen Gottes viel mehr wert seid, in den Augen eures Schöpfers. Des Schöpfers, der auch euer himmlischer Vater ist. Und wenn ihr ihm wichtig seid, dann wird er euch auch für euch sorgen. Wenn man merkt, dass man keine Kontrolle hat, oder wenn einem bewusst wird, wie unsicher die Kontrollmittel sind, auf die man sich verlässt, also das Geld verliert seinen Wert, Banken können bankrott gehen, Rente ist nicht so sicher, wie manche Politiker das so sagen, dann fliegen die Sorgen an und dann kreisen die im Kopf. Und die Alternative zur Kontrolle ist Vertrauen. Und dann ist die Frage da, wem vertraue? Wer fängt meine Sorgen auf, wenn ich sie abgebe? Ist da jemand, dem ich etwas wert bin? Ist da jemand, dem ich so viel wert bin, dass er mir zuhört, dass er mich versteht, der für mich sorgt? Ich habe ein interessantes Lied entdeckt. Wahrscheinlich kennen einige von euch das. Der deutsche Sänger Adele Taville, der hat so ein Lied gesungen. Oder singt das immer wieder, kommt im Radio ständig. Ist da jemand, dem ich vertrauen kann? Im Refrain heißt es: Wenn der Himmel ohne Farben ist. Man könnte auch sagen, jetzt würde ich ergänzen, weil die Sorgen ihn verdüstern. Ne? Schaust du nach oben und fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand? Ja, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt? Ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Und Jesus sagt: Ja, da ist jemand. Ein himmlischer Vater. Und es ist interessant, er belässt es nicht einfach nur dabei, eine Behauptung aufzustellen. Ja, da ist jemand, der für euch sorgt. Er sagt nicht nur: Denkt daran, es gibt einen Gott. Er weiß ja, dass der Glaube irgendwie wachsen muss und dass der immer wieder, ja, Ermutigung braucht. Er zeigt also dann auch einen Weg auf, wie Vertrauen zu Gott wachsen kann. Er gibt Sehunterricht. Er leitet einen Blickwechsel ein und das macht er ganz einfach. Er sagt: Schaut, schaut. Nicht einfach nur denkt, sondern schaut. Schaut euch die Vögel am Himmel an. Schaut euch die Tiere in der Natur an. Es sind Geschöpfe. Keine evolutionären Zufallsprodukte. Und der Gott, der diese Dinge, diese Tiere ins Dasein gebracht hat, der überlässt sie nicht über sich selbst, sondern der ist auch jetzt noch da, indem er im Kreislauf der Natur dafür sorgt, dass sie Nahrung haben und leben können. Die leben, weil Gott da ist. Und das spielt sich nicht in einer geistigen Welt ab, sondern in der materiellen Welt. Das ist genau die gleiche materielle Welt. Dieser Vogel ist versorgt. In einer materiellen Welt. Er findet das, die Nahrung vor. Genauso materiell wie Geld und andere Dinge, die unser Leben mitbestimmen. Vor einigen Jahren hat unser Sohn Tobias mir eine Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Ja, ist schon lange her. Da war Tobias noch im Kindergarten. Also jetzt ist er schon etwas größer. Und damals hat er auch einen Kindergottesdienst besucht und er bekam auch wöchentlich so sein Taschengeld. Damit konnte er sich so seine eigenen ersten kleinen Wünsche erfüllen. Und das war auch so, dass er damit lernen kann, wie man mit Geld umgeht, dass er damit vertraut wird. Und nun war es so, dass im Kindergottesdienst auch immer wieder für andere Kinder Geld gesammelt wurde, die in Not sind. Und dann ergab sich die Situation, dass Tobias sein gesamtes Taschengeld für diese Kinder geben wollte. Und dann habe ich mir gedacht, oh, weiß der, was er da tut? Vielleicht hat er ja noch nicht verstanden, was es bedeutet. Und dann habe ich ihn so gefragt, oh Tobi, es ist doch schön, dass du das machst, freut mich, also dass du da auch an andere denkst, aber weißt du, dass du dann kein Geld mehr für die ganze Woche hast? Tobi guckt mich einfach ganz überrascht an und sagt, aber Papa, du hast doch immer genug Geld. Papa, du hast doch immer genug Geld. Das hat mich sehr berührt. Und dann habe ich so gedacht, oh, mein himmlischer Vater hat auch immer genug. Das würde ich mir auch wünschen, sozusagen. Papa, du hast doch immer genug. Ist da jemand, der hat, was ich brauche und dem ich so wichtig bin, dass er mir das gibt und sich kümmert? Ja, Jesus nimmt seine Zuhörer in eine Seeschule. Und das waren einmal so die Vögel und dann die andere Seeschule, das waren die Blumen. Ne? Ich habe auch ein paar Blumen mitgebracht. Schaut die Blumen auf dem Feld an, die Lilien auf dem Feld. Was hier mit Lilien übersetzt wird, das ist so ein Wort, das kann auch eine ganze Menge andere Feldblumen beschreiben. Das sind also Blumen, die wachsen einfach so in der Landschaft, auf der Wiese. Wunderschöne Blumen. Das hier ist jetzt, das sind ja keine Feldblumen, sondern das sind gezüchtete Blumen. Und wir haben es ja mehr mit den von Menschen kultivierten Dingen noch zu tun. Aber es ist nicht viel anders. Sieh dir diese Blumen an, sagt Jesus. Und da finde ich so interessant, auf was er hinweist. Ne? Also eine Wiese mit vielen schönen Blumen hat ja auch eine Funktion. Sie ist Nahrungsquelle. Ne? So einer Kuh ist es ziemlich egal, welche Farbe das Gras hat. Ne? Oder wie die Wiesenblumen aussehen. Eine Kuh sieht nur Nahrung. Und wichtig ist, dass es satt macht. Aber jetzt hat Gott Blumen gemacht, die sind wunderschön. Wozu eigentlich? Und da sagt Jesus, schaut euch die an und dann denkt nach. Da gibt es, wenn ich jetzt die Schnittblumen sehe, schau sie dir an und denk nach. Sind wunderschön. Es ist Massenware. So, wenn man Wiesenblumen anschaut, Massenware, unheimlich viel. Und jeder einzelne ist sehr schön. Oder auch, das ist auch Massenware, die aus Holland kommen jetzt. Aber trotzdem, wunderschön. Das ist das, was wir Menschen noch mit daraus machen können. Aber wir können nur was machen, was Gott auch in die Natur hineingelegt hat. Ja, und dann würde man vielleicht heute sagen, nicht die Blumen auf dem Feld, sondern schau dir die Tulpen an. Die sind auch vergänglich und nach einer Woche landen die dann in der Biotonne oder auf dem Komposthaufen. Eine wunderschöne Farbenpracht und schon wieder weg. Aber auch diese Blumen sind kein Zufallsprodukt, sondern da verwirklicht sich ein Schöpfungsgedanke Gottes. Ob auf der Wiese oder im Gewächshaus in Holland, wo die Tulpen dann so jetzt wachsen, da verwirklicht sich ein Schöpfungsgedanke Gottes. Da ist jemand, der will, dass Blumen schön sind. Weil Schönheit ein Teil des Wesens Gottes ist. Und weil die Natur dieses Wesen an dieser Stelle widerspiegeln soll. Und da ist jemand, der Blumen mit Schönheit wachsen lässt, weil er mit Schönheit Menschen Freude machen will. Und Jesus überträgt das ja dann auch noch auf unsere Kleidung und sagt, also wenn er die schon so schön macht, und das sind Blumen, die heute wunderschön in der Vase stehen und morgen Massenware. Aber selbst da hat er so viel investiert an schöpferischer Kreativität. Wie viel mehr wird er nicht, ist ihm gelegen, dass ihr wunderschön seid und euch kleiden könnt. Vergiss nicht, es gibt einen Gott. Und wenn es ihn nicht gäbe, gäbe es dich auch nicht. Denn er hat dich geschaffen, wie die Blumen und wie die Vögel. Und dieser Vater, dieser Gott ist dein Vater im Himmel. der dich mit dem Nötigen versorgt und auch noch darüber hinaus. Denn Gott weiß, was Kleidung bedeutet. Es ist ja nicht nur Schönheit, sondern auch Schutz vor Witterung und Kälte, ganz existenziell. Kleidung hält warm, sie verhindert, dass wir uns schämen müssen. Nackt rumlaufen, da schämt man sich ja dann auch in je nachdem welcher Situation. Man möchte nicht entblößt sein und da ist gut, dass man was anhat. Und Kleider machen Leute, sind auch Statussymbol, vermittelt Identität, soziale Anerkennung. Naja, und Kleidung schenkt Freude. Mit den Farben, mit den Formen. Also ich freue mich immer wieder, wenn ich Elke, meine Frau, in einem schönen Kleid sehe. Alles das weiß und das versteht der himmlische Vater und ihr seid ihm wichtig. Er will euch mit allem versorgen. Verspricht Jesus nun ein sorgenfreies Leben? Nein, das geht nicht. Solange wir in dieser Welt leben, in der wir bedroht sind und alles, was uns wert ist, kann immer wieder bedroht werden, kann beschädigt, zerstört werden. Die Welt ist so. Und das weiß Jesus auch. Mir kam das noch so in den Sinn. Ne? Wer sagt das mit dieser Kleidung? Das sagt jemand, der erlebt hat, wie er am Ende seines Lebens seine Kleidung hergeben musste. Die wurde ihm weggenommen, entrissen und an den Meistbietenden versteigert oder verlost. Und er hing dann nackt am Kreuz. Das ist derselbe, der das hier so sagt. Aber der auch wusste, er wird auferstehen und er ist auferstanden. Und sein Vater im Himmel hat ihm diese Herrlichkeit, diese Wunderschönheit. Ich bin mal gespannt, wie wir Jesus erleben werden, wenn wir ihn sehen, wie schön er sein wird. Ob das seine Kleidung ist oder sein neuer Körper, den er hat, er wird schön sein. Wir werden staunen. Solange wir in dieser Welt sind, sind wir Bedrohungen ausgesetzt und dann werden Sorgen uns immer wieder anfliegen. Aber Jesus gibt uns den echten Wirkstoff, mit dem Ängste und Sorgen immer wieder neutralisiert werden können. Und wie das so mit Wirkstoff ist, mit Medikamenten, die muss man auch immer wieder einnehmen. Ne? Also es ist nicht so ein Wirkstoff, den man einmal nimmt und dann hat man den, sondern das nimmt man immer wieder. Das Vertrauen zu dem real existierenden Gott, der weiß, was wir brauchen und dem wir etwas wert sind. Und diesen Wirkstoff einnehmen kann zum Beispiel bedeuten, sich in diese Seeschule immer wieder begeben. Betrachte die Natur und entdecke darin die Spuren des Schöpfers. Und dann denk daran, dass dieser Schöpfer dein himmlischer Vater ist. Ich habe vor einiger Zeit mal so diese Erfahrung gemacht, dass ich nachts im Bett lag und habe mir wirklich alle möglichen Sorgen gemacht, konnte nicht schlafen. Und dann habe ich in einem Buch gelesen über die Schöpfung, also wie groß das Universum ist und was alles, fantastisch, also was alles zusammenkommen muss, dass sowas wie die Erde funktioniert und wie gigantisch die Galaxien sind. Und dann habe ich dabei immer wieder so, ich habe gestaunt, wie das so ist. Und dann habe ich aber auch immer wieder gedacht, Mensch, und so bist du, Gott, mein Vater, du bist so groß. Und die Sorgen wurden kleiner. Nicht dadurch, dass ich weiter versucht habe, Lösungen zu finden, sondern indem ich entdeckt habe, ja, dieser Vater ist da. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern einen kleinen Glauben an einen großen Gott, der unser Vater ist. Papa, du hast doch alles, was ich brauche. Und Papa, egal was ist, ich vertraue dir, dass du mich nicht übersiehst und dass du es gut mit mir meinst. Und jetzt werden wir einige Lieder singen, indem wir dieses Vertrauen zu Gott auch in diesen Liedern ausdrücken und uns nochmal bewusst machen können.